Stille Nacht, heilige Nacht. Ein Kind in Windeln gewickelt in der Krippe, in dieser stillen Nacht leuchtet der Stern über Bethlehem und deutet auf das einmalige Ereignis hin, das wir feiern. Zu Weihnachten. Ich dachte, es wäre eigentlich ganz originell, eine Osterpredigt mal weihnachtlich zu beginnen, weil mir aufgefallen ist, sowas habe ich noch nie erlebt. Und in dem Zuge ist mir auch aufgefallen, dass über die Geburt von Jesus erstaunlicherweise nur zu Weihnachten gepredigt wird. Ich habe selten eine Predigt über die Geburt von Jesus Christus außerhalb von Weihnachten gehört, als ob wir so ein bisschen das Recht darauf haben, über die Geburt von Jesus wird nur gesprochen, wenn ich in der Stimmung dazu bin, und das ist zu Weihnachten. Jetzt habe ich vielleicht den Zorn des einen oder anderen auf mich gezogen, dass ich also diesen Einstieg gewählt habe, obwohl wir nicht Weihnachten haben, obwohl es draußen nicht kalt oder so kalt ist wie oft zu Weihnachten und es nicht schneit. Aber es zeigt so ein bisschen, wir sollten aufpassen, denke ich, dass wir nicht nur aus einer Gefühlslage heraus in diese christlichen Feste hineinlaufen, sondern uns vielleicht auch ab und zu mal tiefer damit auseinandersetzen, warum feiern wir eigentlich christliche Feste wie beispielsweise Weihnachten oder auch Ostern. Ich begrüße euch ganz herzlich zu diesem Online-Gottesdienst. Mein Name ist Luca Ritter und ich freue mich darüber, dass ich über Ostern ein bisschen sprechen darf, weil ich Ostern mag. Irgendwie ist Ostern ein schönes Fest. Es ist für viele das entscheidende Fest des christlichen Glaubens. Und ich kann das nachvollziehen, weil wenn ich mir die Wärme und die Helligkeit anschaue, die uns durch Ostern entgegenstrahlt, dann merke ich irgendwie, alles andere relativiert sich in gewisser Weise darin. Es stellt alles in den Schatten, das, was an Ostern geschehen ist, Karfreitag, Ostersonntag, die Kreuzigung, die Auferstehung. Und ich hoffe inständig, von ganzem Herzen, dass du mit dieser Freude dieses Fest begehen kannst, in der Gewissheit, tief in deinem Herzen, dass Ostern der Schlüssel für deine Existenz ist. Egal, was passiert. Das, was wir hier abgebildet sehen, dieses Kreuz und die Liebe, die uns darin entgegengebracht wird, es ist eigentlich die ultimative Lebensversicherung, die es gibt. Ostern ist der Schlüssel für meine Existenz. Es ist meine Lebensversicherung. Ohne Ostern wäre ich verzweifelt. Und wir haben diesen Ostergottesdienst unter das Motto gestellt, Freispruch durch Gnade. Kreuz gleich Herz, Freispruch durch Gnade. Und dieses Motto zeigt in gewisser Weise ja das Dilemma von Ostern oder das Dilemma der Gerechtigkeit eigentlich. Das Dilemma beim Thema Gerechtigkeit. Und wir haben solche Umfragen eingespielt und soweit ich es mitbekommen habe, war es im zweiten Fallbeispiel relativ deutlich, beim ersten nicht ganz so deutlich. Und doch fällt mir auf, dass wir relativ häufig so tun oder mit dieser Annahme herangehen, dass Gerechtigkeit absolut objektiv ist. Also wenn ich eine Frage bekomme, ist das gerecht oder ist das ungerecht, dann gibt es immer eine ganz objektive, klare Antwort dazu. Aber ich glaube, es liegt in der Regel daran, dass wir, wenn wir über das Thema Gerechtigkeit sprechen, häufig auch über extreme Beispiele reden und dann mit Menschen, die ähnlich geprägt sind wie wir, die vielleicht auch in Europa leben und die ähnlich irgendwie sozialisiert sind, ungefähr gleiche Ansätze haben, so was richtig und was falsch ist. Und wenn wir dann solchen Menschen ein extremes Beispiel vorlegen, dann wundert es nicht, dass häufig relativ klare Antworten kommen. So habe ich auch den Verdacht, dass bei unserem zweiten Fallbeispiel viele Menschen abgestimmt haben, die in gewisser Weise christlich sozialisiert sind. Und dann ganz klar zu der Meinung, nein, Lügen ist nicht richtig. Aber der erste Fall war dann vielleicht eher so ein Härtefall. Wie ist damit umzugehen, wenn ich durch Diebstahl jemandem helfe, der vielleicht am Verhungern ist? Wer immer sich das ausgedacht hat, dieses Beispiel ausgedacht hat, das muss ein richtiger Schlingel sein, der uns jetzt also hier vor so eine unschöne Aufgabe stellt, eine Antwort zu finden. Manchmal ist Gerechtigkeit nicht so einfach, wie wir denken. Manchmal ist Gerechtigkeit nicht einfach schwarz-weiß, das ist gerecht, das ist ungerecht, klare Antwort. Alle sind einer Meinung. 2013, in einem Bundesligaspiel zwischen Hoffenheim und Leverkusen, gab es ein sogenanntes Phantomtor. Vielleicht eingefleischte Fußballfans werden sich erinnern an dieses Phantomtor. Stefan Kießling, der hat also dort eine Ecke erwartet von einem Teamkollegen und dann kam die Ecke also in den Strafraum und er versucht jetzt ein Tor zu erzielen und er sprang hoch und köpfte den Ball Richtung Tor. Das Problem war aber, er traf das Tor nicht, sondern er traf neben den Pfosten und der Ball ging ans Außennetz, also außen an das Tor, außen an das Tornetz heran. Und das Problem war, dass man vor dem Spiel offensichtlich nicht gründlich das Tornetz geprüft hatte. Dort war also eine Lücke entstanden. Und so konnte der Ball, also der nicht aufs Tor kam, sondern neben dem Tor an das Tornetz kam, durch das offene Tornetz hindurch rutschen und landete im Tor. Und der Schiedsrichter war offensichtlich in dem Moment etwas abgelenkt oder auf jeden Fall hatte er nicht den perfekten Blick auf das ganze Geschehen und sah nur, oh, der Ball ist im Tor, also muss es ein Tor gewesen sein. Und er gab den Treffer. Natürlich gab es großen Frust dann auch direkt auf dem Spielfeld, aber damals gab es noch keinen Videoschiedsrichter. Der Schiedsrichter hatte es so entschieden, also zählte das Tor. Natürlich konnte man in den Wiederholungen ganz deutlich sehen, dass es kein Treffer gewesen ist. Und so legte Hoffenheim Einspruch gegen das Ergebnis dieses Spiels ein, aber dieser Einspruch wurde abgewiesen. Und so gewann Leverkusen durch ein Tor, was einfach kein Tor gewesen ist. Ein Phantomtor. Heute kann man dieses Torgehäuse und das Tornetz im Auto- und Technikmuseum in Sinsheim sehen. Also wenn du mal in Sinsheim bist, dann wäre das vielleicht ein Besuch wert. Ich finde es ungerecht. Ich finde es ist doch offensichtlich ungerecht, dass dieses Tor gezählt hat. Warum wurde der Einspruch abgewiesen? Man könnte jetzt denken, es gibt einen Videoschiedsrichter mittlerweile, jetzt könnte so etwas nicht mehr passieren, es gibt keine Diskussion mehr über irgendwelche Schiedsrichterentscheidungen, denkste. Das Geheimnis, ich verrate es gibt immer noch unterschiedliche Meinungen zu irgendwelchen Entscheidungen auf dem Spielfeld. Es gibt immer noch unterschiedliche Meinungen, was gerecht ist und was ungerecht ist. Es gibt einfach Momente, in denen das Verständnis von Gerechtigkeit unterschiedlich ist. Man erlebt unterschiedliche Wahrnehmungen. Was du gerecht nennst, möglicherweise sage ich dazu, ich finde das nicht gerecht. Wer hat dann recht, wenn du sagst, es ist gerecht? Ich sage, nö, das finde ich nicht gerecht. Wer von uns beiden sagt die Wahrheit? Dieses Schwarz-Weiß-Denken im Thema Gerechtigkeit hört eigentlich dann auf, wenn es komplex wird in der Fragestellung, Beispiel erstes Fallbeispiel, oder wenn sehr unterschiedlich geprägte Menschen aufeinandertreffen. Sei es zum Beispiel Menschen unterschiedlicher Religion, die ein unterschiedliches Verständnis von Gerechtigkeit haben. Ja, wer hat denn nun recht? Oder Menschen, die an ganz unterschiedlichen Orten der Welt leben. Ich glaube, es würde mir nicht schwer fallen, wenn ich vor mir einen Europäer, einen Afrikaner, einen Asiaten habe beispielsweise und ein relativ kniffliges Fallbeispiel ihnen gebe, vielleicht noch nicht mal so komplex, dass ich drei relativ unterschiedliche Antworten bekomme, einfach weil sie unterschiedlich kulturell geprägt sind, die Menschen, denen ich begegne. Wer hat nun recht? Viele Europäer würden im ersten Moment sagen, natürlich habe ich recht, denn meine Kultur ist die fortschrittlichste. Aber das zeugt eher von Hochmut und Naivität und nicht davon, dass man unbedingt auf dem richtigen Weg unterwegs ist. Wir denken häufig, dass die Art und Weise, wie wir geprägt sind, die einzig wahre ist. Wir haben immer recht, wenn irgendein Fallbeispiel kommt und wir erleben in irgendeiner anderen Kultur, dass damit anders umgegangen wird, dann denken wir, ach Mensch, die haben ja noch einen langen Weg vor sich, bis die auch endlich so fortschrittlich sind wie wir. Und das richtige Gerechtigkeitsverständnis an den Tag legen. Wer macht die Regeln? Wer macht die Regeln dafür, was ist richtig, was ist falsch, was ist gerecht und was ist ungerecht? Wer entscheidet das? Der Stärkste? Der Gebildetere? Der Lauteste? oder die Mehrheit. Das sind ja alles eigentlich ganz nette Ansätze und auch wahrscheinlich gute Ansätze. Doch wir merken schnell, sie alle haben auch in gewisser Weise, logischerweise Schwächen. Wenn ich jetzt eine Mehrheit habe, weil wir lassen abstimmen über die Frage, was ist gerecht, was ist ungerecht, und 51% sagen, das ist gerecht, und 49% sagen, es ist ungerecht, ist es dann auf jeden Fall wahr, dass wegen den 51% es so ist, wie es ist? Oder kann es nicht sein, dass sich ein paar Leute geirrt haben und eigentlich müsste das Ergebnis anders sein und das wäre dann richtig? Wir merken, es gibt eine Schwierigkeit darin, zu gerechten Urteilen zu kommen. Wir haben es mit einem Dilemma zu tun. Und ich glaube, dass in dieser ganzen Thematik von Gerechtigkeit die Frage nach Gott durchaus eine Rolle spielt. Gibt es einen Gott? Und wenn es einen Gott gibt, einen wahren Gott gibt, was wäre die Konsequenz daraus? Nehmen wir einmal an, es gibt keinen Gott. Es gibt in diesem Universum keinen Gott, keinen Urheber, keinen, der irgendwie das gestartet hat, keiner, der die Idee hatte, das Konzept hatte, der gesagt hat, okay, ich möchte jetzt etwas entwickeln wie dieses Universum. Angenommen, es gibt keinen Ursprung dafür. Es ist einfach nur Zufall, weil die Natur es so wollte. Wie auch immer. Wenn wir davon ausgehen, dann gibt es natürlich auch letztlich keine Objektivität in der Frage nach Gerechtigkeit. Der eine sagt das, der andere sagt das. Alle sind auf einem Niveau, alle sind Menschen. Alle haben in irgendeiner Art und Weise einen Verstand. Und so muss sich jeder irgendwie seinen Maßstab suchen, anhand dessen Gerechtigkeit beantwortet werden kann. Aber wir wissen nicht, ob es wirklich gerecht ist. Nur weil jemand das sagt, nur weil die Mehrheit es sagt, nur weil die Stärkeren es sagen, ist es dann wirklich gerecht oder vielleicht doch ungerecht? Angenommen, es gibt einen Schöpfergott, wie die Bibel berichtet, dann ist dieser Schöpfer der absolute und objektive Maßstab für Gerechtigkeit. Sein Wort gilt, da er der Ursprung aller Dinge ist und sein Verständnis von Gerechtigkeit ist maßgeblich, auch dann, wenn es meinem Verständnis von Gerechtigkeit widerspricht. Wenn es einen Gott gibt, der all das sich ausgedacht hat, der Urheber aller Dinge ist, der Ursprung ist, dann hat er recht. Weil er steht qualitativ irgendwie über den Menschen. Er steht darüber und seine Regeln gelten. So wie er in seinem Universum sich überlegt hat, das ist Gerechtigkeit und das ist Ungerechtigkeit, so ist es dann auch. Egal, ob ich anderer Meinung bin. Und so merke ich, dass der Glaube an Gott, ob du ihn teilst oder nicht, er gibt in gewisser Weise einen Anker, einen Anhaltspunkt, an dem ich zumindest diese Erkenntnis gewinnen kann, es gibt tatsächlich so etwas wie objektive Gerechtigkeit. Ich sage nicht, dass damit alle Probleme gelöst sind, die wir in diesen Fragen haben, aber wir bekommen doch in gewisser Weise diese Orientierung in der Frage nach Gerechtigkeit. Und deswegen ist es so gut, sich mit der Bibel auseinanderzusetzen und dem, wie Gott von Gerechtigkeit spricht. Und ich glaube, das Außergewöhnliche an dem Gerechtigkeitsverständnis von dem Gott der Bibel ist, dass immer dann, wenn uns Gerechtigkeit aufgezeigt wird, es nicht lange dauert, es nicht viel braucht, dass wir auch mit Gnade konfrontiert werden. Gerechtigkeit und Gnade gehen in den biblischen Berichten so oft miteinander einher. In einem Atemzug wird es genannt. Wir lesen beispielsweise in Psalm 145, Vers 17, der Herr ist gerecht in allen seinen Wegen und gnädig in allen seinen Werken. Es ist Gerechtigkeit und Gnade. Und wir denken manchmal, das schließt doch einander aus. Also wenn ich gerecht bin und den Schuldigen verurteile, wie kann es dann, es wäre doch ungerecht, gnädig zu sein. Und ich merke ganz oft in der Bibel, dass in meinem Kopf entsteht ein Knoten, weil ich diese Dinge so oft nicht zusammenbringe, aber in der Bibel werden diese Dinge so oft miteinander verbunden, Gerechtigkeit und Gnade. Und Ostern, das Fest, das wir feiern, Ostern ist das Brennglas für diesen Umstand. Jesus symbolisiert Gerechtigkeit und Gnade in einer Person, in einem Moment. Römer 3, Verse 25 bis 26. Ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit zu erweisen, weil er die Sünden ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren. Als Gott Zurückhaltung übte, um seine Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit zu erweisen, damit er selbst gerecht sei und zugleich den Rechtfertige, der aus dem Glauben an Jesus ist. Das ist zusammengefasst eigentlich die Botschaft von Ostern. Gott erweist seine Gerechtigkeit darin, dass er in Christus, in Jesus Christus, die tödlichen Folgen der menschlichen Verfehlung und Schuld auf sich nimmt, um mich und dich trotz unserer Schuld freisprechen zu können. Das ist die Botschaft von Ostern. Christus kommt und er nimmt die Konsequenzen der Schuld auf sich, damit wir freigesprochen werden können. Man kann es auch in einem sozusagen Merksatz zusammenfassen und sagen, an Ostern nimmt Gott das Nein hinweg, das über dich eigentlich ausgesprochen werden müsste, und erzeugt ein wirksames Ja zu uns. Er nimmt das Nein weg. Das Nein, das über uns steht aufgrund unserer Verfehlung. Das Nein, das uns aus Gottes Perspektive zusteht. Er nimmt es weg und sagt Ja. Ja, ich möchte. Im alten Israel war die Verurteilung eines Verbrechers vor allem immer Ausschluss aus der Gemeinschaft. Wir merken es immer wieder, dass so das Dramatische eigentlich an einer Verurteilung ist der Ausschluss aus der Gemeinschaft des Volkes Gottes, aus der Gemeinschaft mit Gott. Und der Freispruch eines Menschen war immer Freispruch hin zum Leben in der Gemeinschaft. Und genau das symbolisiert Ostern eigentlich auch. Genau das zeigt Ostern. Jesus stirbt für die Schuld der Menschen. Er spricht sein Ja über die aus, die an ihn glauben. Und plötzlich wird gezeigt durch die Auferstehung. In der Auferstehung wird deutlich, der Weg ist frei für ein Leben in der Gemeinschaft mit Gott. Obwohl ich ungerecht bin, wird mir seine Gerechtigkeit zugeordnet, sodass ich in die Gemeinschaft mit Gott hineintreten kann. Das bedeutet Freispruch durch Gnade, freigesprochen zur Gemeinschaft mit Gott. Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf hat es schön gedichtet, indem er sagt, Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid, damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werd eingehen. Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid, damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werd eingehen. Es ist nicht deine Gerechtigkeit, sondern es ist die Gerechtigkeit von Christus und sein Blut, das vergossen worden ist für dich, das uns zugerechnet wird, wodurch wir bestehen können, wodurch wir in die Gemeinschaft mit Gott hineintreten können. Und der Schlüssel zu dieser Gnade wird immer wieder deutlich, ist der Glaube an Jesus Christus. Der Schlüssel zu dieser Gnade ist der Glaube an Jesus Christus, eine ehrliche Umkehr, begleitet von dem Wunsch der Veränderung. Das ist der Schlüssel zu dieser Gnade, die uns an Ostern begegnet. Jesus Christus stirbt am Karfreitag für die Schuld der Menschheit. Und die frohe Botschaft ist, und das ist Anlass zur Freude und Anlass zum Feiern, und das ist meine Lebensversicherung, Jesus ist nicht im Grab geblieben. Das Grab ist leer. Jesus ist auferstanden. Er lebt. Und durch ihn dürfen wir leben. Das ist so eine Freude. Und wir wollen nicht müde werden, das zu verkündigen, weil das ist die beste Botschaft, die es gibt, die beste Botschaft, die es überhaupt gibt. Durch sein Leben haben wir Leben. Und wenn du das wirklich für dich annehmen willst, wenn du sagen willst, das glaube ich, Jesus, dass du für mich gestorben bist und ich glaube, dass du auferstanden bist und dass du lebst, dann möchte ich für dich beten. Und wenn es vielleicht das erste Mal ist, dass du diese ganz bewusste Entscheidung treffen möchtest, dann darfst du gerne mitbeten und ich möchte dich ermutigen, dass du dich mit uns in Verbindung setzt. Und dass wir ins Gespräch kommen und vielleicht Fragen, die du hast, beantworten können. Zumindest den Versuch unternehmen. Aber wenn du diese Entscheidung treffen möchtest, dann bete gerne mit mir heute. Jesus, wir Schauen voller Dankbarkeit auf das Kreuz, weil es uns zeigt, dass wir freigesprochen sind durch Gnade. Danke, Jesus, dass du Mensch geworden bist und dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Und danke für die grandiose Botschaft, dass du nicht einfach im Grab geblieben bist, dass du nicht Opfer der Verwesung geworden bist, sondern dass du leibhaftig auferstanden bist. Und dass du damit der ganzen Welt gezeigt hast, der Tod ist besiegt. In mir ist der Tod besiegt. Die Konsequenz der Sünde ist besiegt. Und das möchte ich ganz neu in Anspruch nehmen. Heute Morgen. Vielleicht das erste Mal in Anspruch nehmen. Und ich möchte dir sagen, dass ich wirklich umkehren möchte und bereue die falschen Wege, die ich in meinem Leben gegangen bin. Und ich weiß, dass es so oft nicht einfach ist, Gerechtigkeit von Ungerechtigkeit zu unterscheiden. Und dass wir Menschen daran scheitern müssen. Umso besser ist es, dass du für meine Fehler und für meine Ungerechtigkeit bezahlt hast und dass der Tod besiegt ist. Und so möchte ich dich bitten, dass du mein Leben veränderst. Dass du mich auf deinen Wegen führst. Von diesem Tag an und darüber hinaus. Bis ich irgendwann Gemeinschaft haben darf mit dir in alle Ewigkeit. Danke, dass das die Hoffnung ist, die uns beseelt. Dass dein Blut und deine Gerechtigkeit meine Hoffnung sind. Wir ehren dich an diesem Ostersonntag, Herr. Amen.